Heute im Podcast Stadtgespräch von Zürich.ch ist der Dr. Scholt Balkani-Giri. Und er ist Rektor an der jüdischen Schule Noam. Heute aber da hauptsächlich in seiner Rolle als Stiftungsrat von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Schön bist du da.
Danke vielmals.
Wie hat sich dein Leben als jüdische Person in Zürich verändert seit dem 7. Oktober?
Also 7. Oktober war sicher einschneidend und wirkt nach wie vor nach, also halt nach. Insofern, dass es unzählige Aktionen gibt zugunsten von der Geiseln, die immer noch in Gefangenschaft sind, auch einen regen Austausch darüber, wie wir aktuell mit der Situation umgehen und dann aber auch schon das Bewusstsein, dass es auch eine Zeit nach dem 7. Oktober gibt. Also wie fahren wir weiter auch als Schule? Also was bedeutet die Zäsur vom 7. Oktober?
Und was bedeutet sie für die Schule?
Ich glaube, wir haben wieder einen Einbruch erlebt nach einer langen Zeit von ruhigeren Zeiten, wo Antisemitismus immer wieder aufgeflaggt ist. Fragen um Israel, die immer wieder aufgeflaggt sind, aber nicht in dieser Deutlichkeit. Und es ist so ein Proprium vielleicht auch von unserer jüdischen Gesellschaft, dass man aus Krisen versucht oder das Geschichte auch zeigt, gestärkt hervorzugehen und so ein Ereignis nicht eine zentrifugale Wirkung hat, sondern das Bewusstsein stärkt, eben zusammenzustehen und sich zu einem grösseren Ganzen zugehörig zu fühlen. Und das kann man selbstverständlich auch in vielfacher Form, einer pädagogischen Form, dann umsetzen, um unseren Kindern, Schülerinnen und Schülern, wie zu zeigen, hey, es ist etwas in dir innen, es ist etwas mit dir da, das kannst du brauchen, das sollst du brauchen, auf das kannst du auch stolz sein.
Und das funktioniert, also das wieder ein bisschen zusammenfinden. Ich nehme es eher so wahr, als dass das Aufkeimen, das Entfesseln vom Konflikt eher eine spaltende Wirkung hat auf unsere Gesellschaft.
Ich rede jetzt hier von der Binnendifferenzierung, also von der Binnensicht. Also ich glaube, in der jüdischen Gesellschaft rückt man näher, weil man wie auch merkt, es ist eine Bedrohung von außen. Es ist etwas, wo ich zumindest in dieser Heftigkeit nicht für möglich gehalten hätte. Nach doch einer langen Phase von Bildungsprojekten und auch gesellschaftlichen Projekten. Es ist eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Gesellschaftlich gesehen ist es, glaube ich, im Moment ein Abbild auch von einer Realität, und zwar von dieser Realität, dass es nach wie vor erklärungsbedürftig ist oder erklärungsbedürftig bleibt, was Sinn und Zweck von einem Staat Israel ist und wie jüdische Gemeinschaften auch historisch verwoben sind an dem Ort, wo sie leben. Also so die Idee, man kann es loslösen und noch jemand anders herentun, oder sind auch viele Fragen von Solidarität jetzt im Raum, wo man eigentlich schon immer gekannt hat.
Heute haben wir einen regnerischen Tag. Du bist mit dem Baseball-Käppi gekommen über die Kippa. Ist das wegen dem Regen gewesen, oder weil du etwas vorsichtig bist, wie du rumlaufst im Moment in Zürich?
Also beides. Das ist nicht okay, wenn die Kippa nass wird. Und natürlich ist man vorsichtiger geworden. Ich habe das an anderen Orten auch schon erzählt. Ich bin mal angespeuzt worden im Tram. Das war für mich persönlich jetzt nicht so schlimm gewesen, für meine Kinder eher, die dann viele Fragen gestellt haben. Ich denke, man muss jetzt wie auch ehrlich sein oder mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Also Leute, die in diesem Wetter mit einer Baseballmütze rumlaufen. Es ist zwar kein Kippa, aber für viele ist dann trotzdem klar, nicht? Von dem her ist es ein Zeichen von Vorsicht. Und auf der anderen Seite auch ein Zeichen von auch einem Selbstbewusstsein, wo man sagt, hey, wir sind da, wir sind präsent. Und jetzt, während der Viertigen, wo wir drin sind, wie erst recht, wo es so viele Aktivitäten ja rund um Chanukka gibt und das auch in der Gesellschaft rezipiert wird.
Du hast vorhin gesagt, in den letzten paar Jahren ist vielleicht Antisemitismus ein bisschen in den Hintergrund geraten, jetzt ist es wieder aufgeploppt. Was sind so die gängigsten oder die häufigsten antisemitischen Stereotypen, die dir jetzt im Moment begegnen oder die du wahrnimmst in der Gesellschaft?
Also, Was es ein Zeitchen nach dem 7. Oktober gibt, ist auch wieder offene Gewalttätigkeiten in mehreren Fällen in Zürich. Was es im Moment gibt, sind Sprayereien, Tod den Juden. Das sind alles so Manifeste von einem virulenten Antisemitismus und nicht von einem latenten Antisemitismus. Ich persönlich bin jetzt sehr stark in der jüdischen Gemeinschaft unterwegs und darum auch so ein bisschen in einem behüteteren Kreis. Das muss ich wie auch sagen. Also ich stelle mich jetzt nicht in einer gesellschaftlichen Funktion tagtäglich jetzt der Feindschaft, so dass ich wenig Subtiles mitbekomme. Und der schweizerische Antisemitismus, wenn es so eine helvetische Form vom Antisemitismus gibt, ist halt eben vielfach sehr subtil, zwischen den Zielen, höflich, aber nicht minder verletzend. Und das war ja lange auch so die Idee gewesen. Antisemiten sind brachiale Typen, die mit dem Springerstiefel und mit der Lederjacke umherziehen und einfach losbretschen und irgendwelche Sprüche reissen. Das ist es nicht. Antisemitismus ist in einer heutigen Form, kann sehr vielfältige Formen auch von Intellektualität annehmen, von gewissen Aussagen, wo die Leute, die anfällig sind oder die das auch partizipieren, dekodieren können und merken, oh wow, das ist eine ganz klare Message.
Hast du ein Beispiel für den subtilen Rassismus?
Ja, das sind so Aussagen wie, das sind immer so Aber-Aussagen. Also grundsätzlich, ich habe jüdische Freunde, ich kenne viele Juden und jüdische Leute und die sind mir auch lieb, aber das, was dort passiert, das geht nicht. Oder ich anerkenne das und das, aber das geht nicht. Und all die Antworten, wo es eben ein Aber dahinter hat, genau das Aber ist dann das Einfallstor von gewisses Gedankengut und damit erzeugt man ja sozusagen auch eine gewisse Solidarität, weil es viele Leute gibt, die sagen, ja, das Aber kann ich akzeptieren oder mit dem Aber kann ich mich identifizieren. Und das sieht man jetzt zum Beispiel nach dem 7. Oktober ganz stark, indem der 7. Oktober wie losgelöst wird. Also angefangen hat das mit einem unglaublichen Terroranschlag, wo über 1300 Leute auf brutalste Art und Weise einfach umgebracht worden sind, Zivilisten, Kinder entführt worden sind und dann hat es eine Reaktion gegeben. Und die Reaktion, die wird zwar von vielen so gut geheissen, also Selbstverteidigung ist gut, aber das, was jetzt geht, das geht nicht. Und auf das Aber hat man ja wie keine Antwort. Oder? Das sind genau die Fragen, die jetzt im Raum sind.
Es gibt auch einige antisemitische Äußerungen, die oft gar nicht als solche erkannt werden. Ich denke zum Beispiel an Aussagen, die nicht direkt mit Juden und Jüdinnen zu tun haben, die nicht an sie gewendet sind. Zum Beispiel, wenn man sagt, die Globalisten oder die Elite, die die Welt beherrscht, gierige Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich einander Aufträge zuschachern. Das hat ja jetzt nichts zu tun mit dem aktuellen Konflikt, aber das sind gleich, das sind antisemitische Stereotypen. Kann man dann die Elite kritisieren, ohne dass man automatisch antisemitisch ist?
Ja, das kann man. Das Beispiel, das du jetzt nennst, das ist ja sehr schön, oder? Es gibt soziologisch, Volkov heisst sie, der vom Antisemitismus als kulturellen Code redet. Und das, was du jetzt genannt hast, sind eben kulturelle Codes, die dann eben dekodiert werden. Und das Dekodieren heisst ja dann, dass man in diese Stereotypen ihnen eben jüdische Leute dann hineinblenden tut. Ganz, ganz automatisch. Oder Adorno, der sagt, Antisemitismus ist Gerücht über die Juden. Und jedem Gerücht haftet vielleicht etwas Wahres an, aber das Gerücht ist auch sehr selbstständig, wie es ausgestattet wird in dem Sinn. Und selbstverständlich kann man Elite kritisieren, ohne antisemitisch zu sein, wenn man eben nicht ins Fahrwasser von diesen Kodierungen verfallen tut. Und das ist gleichzeitig auch die Gefährlichkeit, und man kann sich distanzieren. So nach dem Motto, es wird Jude je gefallen in dem Satz, den ich gesagt habe. Also wieso greifst du mich denn an? Und das ist eben so das Ohnmachtsgefühl, etwas, das so ein bisschen im Hals stecken bleibt. Und macht die Gegenseite natürlich auch sehr stark. Aber ich glaube, wenn man es dekodiert und wirklich den Kontext herstellt und sagt, schau, das, wie du argumentierst, das ist die und die Linie. Und die Linie ist jetzt klar antisemitisch, also Karten auf den Tisch. Oder? Antisemitismus ist eben wirklich dann gefährlich, wenn er nicht als solcher erkennbar wird. Eben nochmal der brachiale der Hitler-Sprüche wieder gibt oder wo irgendwelche Shoah-Anlehnungen macht oder der Holocaust Auschwitz-Anlehnungen macht, okay. Und da finden wir auch, oder 100% von der Gesellschaft sagen, das geht nicht. Gefährlich werden eben die anderen Beispiele.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe den Eindruck, dass der Antisemitismus oft eben mit Neonazis oder mit Nazis gleichgesetzt wird oder dass Antisemitismus ist der Holocaust, ist die Shoah. Bei Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen ist mein Eindruck, ist man viel weiter. Also dort ist ziemlich allen bewusst, dass es auch alltägliche Formen gibt, die nicht immer die grösste anzunehmende Katastrophe muss bedeuten. Wieso ist die öffentliche Debatte bei Antisemitismus noch nicht weiter und wieso denkt man eben darum bei Antisemitismus immer gerade das Schlimmste und realisiert nicht, dass es auch alltägliche, subtilere Formen gibt?
Ja, ich glaube, weil lange Zeit das Reden über Jüdinnen und Juden eben festgemacht worden ist an der unglaublichen Katastrophe von der Shoah. Also quasi, dass Gesellschaften dort einen Ankerpunkt hatten mit dem nie wieder dorthin, wenn wir nie mehr als europäische Gesellschaft, weil das, was dort passiert ist, ist ein Zivilisationsbruch, ist etwas, wo wir nie mehr wollen. Und man hat dann auch viel Bildungsprojekte oder viel Dialogprojekte eben genau an dem aufgehängt. Und das hat dann innerhalb auch jetzt vom Judentum im Bildungswesen auch wieder so eine Bewegung gegeben, wo ich immer wieder sage, auch ich möchte unseren Kindern Judentum nicht aus den Katastrophen heraus vermitteln, sondern eher aus der Lebensbejahung heraus. Also als etwas, wo fröhlich ist, als etwas, wo Guidance gibt im Leben, als eine Gemeinschaft, die auf einem schauen tut. Ich glaube, die Wirkmächtigkeit von der Shoah ist in der westlichen Kultur sehr, sehr stark und hat natürlich eben auch den Dialog, den Diskurs lange Zeit bestimmt. Dass man, wie du sagst, man hat es wirklich an dem festgemacht. Und damit selbstverständlich halt subtilere Formen sind, nicht so in den Blickwinkel geraten. Hat sich aber geändert, finde ich. Also wenn man so auf die Schweizer Geschichte schaut, mit der ganzen Diskussion über Schweiz und Zweiten Weltkrieg. Weil zu dem Zeitpunkt hätte man es dann wie nicht mehr können exterritorisieren, so nach dem Motto, hey, es ist ein deutsches Problem. Die Deutschen müssen nach 1945 klarkommen damit. Wo man dann wie müssen sagen, das existiert auch bei uns. Und das hat dann aber durchaus auch Diskussionen gegeben, über Antisemitismus, über Judenfeindschaft in unserer Gesellschaft und wie der tickt. Und ich finde, deine Fragen beweisen ja eigentlich auch, dass das wie funktioniert, weil du genau dorthin drauf zielst, wo ich finde, ja genau, genau dorthin müssen wir ja auch und dort müssen wir die Fragen beantworten.
Ich nehme das als Kompliment jetzt auch, was mich freut. Ich muss aber auch sagen, bis Anfang Oktober bin ich an einem völlig anderen Punkt. Also ich bin an mir selber verschrocken, wie wenig ich weiss über Antisemitismus und wie wenig, oder eben in meinem Umfeld, Sexismus, Homophobie, Rassismus, das sind alles Themen, die rum sind, die diskutiert wird, wo wir natürlich auch noch lange nicht irgendwie an einem Ziel sind. Bei Antisemitismus habe ich das Gefühl gehabt, das ist einfach irgendwie nicht so auf dem Schirm. Da haben wir jetzt recht, mich reingelesen und so, mich interessiert es, ich habe das Gefühl, es ist meine Verantwortung. Irgendwie mich da zu bilden, aber ich habe nicht das Gefühl, eben, dass das in der breiten Gesellschaft schon irgendwie so ein bisschen weiter ist, dass du das so siehst. Freut mich natürlich, ihr macht ja auch mit eurer Stiftung. Auf der Webseite hat es so Kärtchen, Zitatkärtchen, die eben nicht auf den schlimmsten, katastrophalsten Antisemitismus den entlarvet, sondern eben auch alltägliche Sachen. Mit dem versuchen wir wahrscheinlich auch
sensibilisieren.
Dort.
Ich glaube, es gibt vielleicht noch eine Antwort auf deine Frage, also, die mir jetzt so spontan einfallen tut. Und das ist die von der persönlichen Betroffenheit. Oder? Deine sexuelle Orientierung, das ist bei jedem eine individuelle Frage. Und jeder hat einen Freund oder eine Freundin, wo das in irgendeiner Form im Jugendalter reflektiert oder auch einen Weg einschlägt, wo man wie näher mitbekommt und findet, hey, da muss ich auch eine Meinung dazu haben, selbst wenn meine Meinung ist, das ist für mich kein Thema. Und Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, das ist halt eine Realität von vielen gewesen, oder auch noch in der Schule mit Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. In meiner Jugend sind das ganz klar noch Gastarbeiter aus Italien gewesen, und ich würde ähnlich wie du finden, hey, die haben noch in Baracken gelebt. Die haben ein WC gehabt und die sind im Frühling gekommen, bauen und sind im Winter gegangen, und wir haben das okay gefunden. Heute würde ich sagen, spinnt euch eigentlich noch? Und da hat sich die Gesellschaft verändert. Und ich glaube, Kontakt mit jüdischen Leuten ist vielleicht in dem Sinn seltener. Und dass dann halt eben die Betroffenheit oder die Auseinandersetzung, die stellt jetzt den 7. Oktober selbstverständlich her, indem man jetzt wirklich dahinter gehen muss und sagen muss, hey, was ist eigentlich passiert? Oder wie gehen wir damit um? Und das löst jetzt eine Reflexion.
Vielleicht ist der Kontakt mit jüdischen Menschen seltener, vielleicht ist er aber auch einfach nicht als solche erkennbar. Man sieht die andere jüdische Person nicht an, oder man sieht die andere Person grundsätzlich nicht unbedingt an, welche Religion jemand trägt.
Absolut. Ja, absolut. Und es ist natürlich dann auch noch so, dass das ist ja nicht die erste Info, die man von sich preisgibt, wenn man unterwegs ist, oder? Und eben auch aus der Geschichte raus, oder aus einer gewissen Vorsicht raus. Ich glaube, wenn man Freundinnen und Freunde aus dem jüdischen Kulturkreis hat, dann ist es vielfältiger, oder dann kann es so eine Auseinandersetzung stattfinden. Es gibt auch ein Projekt, sorry, das ist, wo Jugendliche in die Klasse gehen und erzählen, wie sie ihr Judentum vielfältig leben, und es ist eigentlich immer noch sehr spannend, was für Fragen die anderen Jugendlichen dann jeweils haben.
Hast du gerade ein Beispiel parat?
Ja, also dürfen die am Samstag mit der Game-Konsole spielen, ist so etwas, was kommt. Oder dürfen ihr das und das essen? Und dann findet viele so, ja, wir dürfen, das ist nicht das Problem. Die Idee ist eine andere dahinter. Und ich merke dann auch, dass dann Kontakt ziemlich vorurteilsfrei nach einer Zeit möglich ist. Also dass es geht ums Verständnis und um eine Vermittlung.
In so einem Fall kann man vorstellen, ist quasi kindliche, jugendliche Naivität eigentlich gerade noch gut, dass man sich eher getraut, um so Fragen zu stellen, ohne gerade irgendwie Angst zu haben. Kann man vorstellen, dass so ein Austausch sehr befruchtend ist gegenseitig.
Also jedes Peer-to-Peer-Lernen finde ich per se mal viel besser, wie wenn's jemand vermittelt. Also nicht nur bei Fragen kultureller, religiöser Art, sondern das kann man auch auf handfeste Sachen anwenden. Also eine quadratische Gleichung, die mir vom Kollegen erklärt wird, wie man sie löst, wird sehr viel einfacher reingehen wie von der Lehrperson, weil man kann dann auch eine Frage stellen und sagen, hey Mann, wieso ändert sich das Vorzeichen, das der Lehrer irgendwie finden würde? Okay, jetzt müssen wir nochmal anschauen, aber der Kollege sagt, ich weiß es vielleicht auch nicht, mach es einfach so oder irgendwie so etwas.
Ja, eine ganz grosse Frage als nächstes. Und zwar, wer entscheidet eigentlich, was antisemitisch ist? Und ich möchte noch schnell ausholen, wenn ich zu dieser Frage komme. Und zwar auch bei anderen Diskriminierungsformen, eben wie zum Beispiel bei Rassismus, Sexismus, Homophobie, geht es oft auch um, oder glaubt man, die Perspektive von Betroffenen. Also wenn eine Frau irgendwie sagt, das empfinde ich als sexistisch, dann ist man in gewissen Kreisen der Gesellschaft zum Glück so weit, dass man findet, ja, einverstanden, ich akzeptiere das, das ist deine Perspektive und dann stimmt das so. Bei Antisemitismus nehme ich das oft nur als anders wahr, und zwar, dass eine persönliche Betroffenheit negiert wird und dass man oft versucht, dann auf eine quasi objektive oder vermeintlich sachliche Ebene zu kommen. Nimmst du das wahr?
Ähnlich. Also die Frage, es gibt ja unglaublich viel Literatur darüber, was Antisemitismus ist und was es nicht ist. Generell formuliert sich Antisemitismus primär gegen Juden gerichtet, in vielfältigen Formen. Jetzt kann man das juristisch lösen und hoffen, dass sich dann Rechtspraxis entwickelt und dort definiert wird, wo eine rote Linie gezogen wird. Und das ist in der Schweiz bis anhin nicht der Fall. Es gibt weniger Recht oder keine Rechtspraxis zu dieser Frage. international kenne ich es nicht. Ich finde aber das Argument von der Betroffenheit sicherlich, um eine Diskussion auszulösen, wichtig. Und gerade in unserer individualisierten Gesellschaft, wo man sagt, wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich angegriffen, ich fühle das nicht okay, ich finde das nicht okay, dann muss es wie thematisiert werden. Jetzt gibt es aber auch das Phänomen, dass Antisemitismus eben ohne jüdische Leute stattfindet. Oder? Also, da sind wieder Klassiker, wo irgendwelche Dritte Reich Stereotype reproduziert werden. Und dort ist die Gesellschaft als solches gefordert, zu sagen, hey, das geht nicht, das müssen wir miteinander anschauen. Und anschauen heisst eben in Kontext stellen, eben darum auch die Sensibilisierung mit diesen Karten, die Leute zu sagen, hey, du hast das gesagt und bist dir bewusst, was du ausgelöst hast damit. Und eigentlich gibt es das, wie du das richtig sagst, in anderen Formen von Diskriminierung ist das eigentlich gang und gäbe. Dass man wie sagt, du fühlst dich in deiner sexuellen Integrität angegriffen, sorry, wieso eigentlich? Aber der Antisemitismus kann eben auch auf einer Meta-Ebene, was ein falsches Wort, aber auf einer Ebene stattfinden. Es ist ein Phänomen, das auch ohne jüdische Leute stattfinden kann. Das macht es dann schwierig, weil dort eben niemand dort ist, der sagt, hey, ich bin betroffen. Oder dann auf der anderen Seite sind wir dort angewiesen, dass eben die zivilgesellschaftlichen Mechanismen greifen von Leuten, die sagen, das geht jetzt nicht.
Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass Antisemitismus wohl auch ohne Juden und Jüdinnen würde geben. Also dass es so viel basiert auf irgendwelchen Verschwörungen und so weiter, dass es gar keine jüdische Menschen braucht, um einen Antisemitismus können irgendwie am Laufen zu halten. So wie ich dich vorher verstanden habe, du hast von einer juristisch roten Linie geredet. Also du hättest gerne klare Grenzen, wo man kann sich darauf berufen und sagen, das ist antisemitisch, das nicht.
Ja, oder zumindest mal eine Rechtspraxis. Oder? Ich glaube, so die Idee, man hat eine Karteikarte, man hat einen Flyer mit 5 Punkten, wo man dann so abhakt und sagt, wenn man auf 4 von 5 kommt, ist es. Wenn man von 3 kommt, dann ist es weniger. Das wird es in dem Sinn, glaube ich, nicht geben. Aber dass man so ein bisschen wie definiert, was geht und was nicht geht. Und wir reden auch nicht von der ganz, ganz schlimmen Sachen wie das Lügnen von Holocaust oder Aufruf zu Genozid oder wie auch immer, sondern eben genau von den Formen, wo du geredet hast. Noch auf die These, Antisemitismus würde es auch geben, ohne dass es Jüdinnen und Juden gibt. Das ist in der Forschung eine Linie, die ganz klar mit Sozialneid probiert zu argumentieren. Dass das man wie neidig ist auf eine Gruppe, weil man denen wie zudichtet, dass sie anders funktioniert und sich nicht integriert oder wie auch immer. I don't know. Vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Nochmal zu der eben juristischen Rechtspraxis und Sachen, die vielleicht nicht können erfasst werden. Viele Juden und Jüdinnen haben seit den Terroranschlägen von der Hamas physische Angst. Auch da in Zürich, und es bricht ein Shoah-Trauma auf, wo über mehrere Generationen auch vererbt worden ist. Man nennt das eine transgenerationale Weitergabe von Traumas in der Psychologie. Und von außen gesehen ist das ja nicht nötig, es ist nicht rational. Also es droht jetzt da nicht eine neue Shoah, ein neuer Holocaust. Und gleich ist, und das ist ja etwas, was man dann juristisch gesehen müsste irgendwie auf eine Ebene bringen, wo man die echten Gefühle, die echten Traumas gar nicht kann ernst nehmen.
Ja, also ich glaube, was ich da nur aus meiner Perspektive dazu sagen, was tatsächlich überrascht hat, ist die Heftigkeit von der Reaktionen. Also im Sinn von, man hat durchaus jahrzehntelange Dialogarbeit geleistet und Bildungsarbeit geleistet und auch in meiner Wahrnehmung ist dann vieles von dieser Arbeit innerhalb von Tagen oder von Wochen wie weg gewesen. Eben genau das, was auch du angesprochen hast, dass man einmal wie herhockt und probiert, in dem Sinn darüber zu reden. Traumata sind nie nötig, sie entstehen und die das haben, müssen wie umgehen damit. Und ich glaube, das ist etwas, was man juristisch nicht in den Griff bekommt, sondern das ist etwas, wo für die Leute wirklich auch wichtig ist, dass der Staat oder zumindest die Zivilgesellschaft beruhigende Signale aussendet. Eben ein Message, wie du sie jetzt formulierst, das ist nicht nötig. Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert. Ich glaube, das sind so die vertrauensbildenden Messages, wo so Leute dann gern hören und nicht nur gern, sondern wo zu einer Beruhigung beitragen tun. Und es hat ja die Kontroversen um den Alain Berset, wo ja der Vorwurf im Raum gestanden ist, er hat sich nie so geäussert wie jetzt Amtskolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die hergestanden sind und gesagt haben, not gonna happen. Also es ist ausgeschlossen. Das ist bei uns tatsächlich nicht passiert. Oder? Und ich komme nur letzthin, ich fahre auf die Arbeit und fahre beim Bellevue vorbei, wo man immer noch die ukrainische Flagge sieht, als Solidarität. Wäre es eine Möglichkeit, dass dort auch mal die israelische Flagge wehen würde? Jetzt rein so ein bisschen andiskutiert. Und es wären sehr wahrscheinlich noch spannende Diskussionen, wieso ja und wieso nein. Und es ist eine Tatsache, sie flackern nicht. Oder? Wir haben in Basel das Ratshaus gehabt, also gemeint ist Basel gewesen, wo die israelische Farben erleuchtet worden ist. In Zürich haben wir das meines Wissens nicht gehabt. Das sind spannende Fragen, wieso nicht? Oder? Und mit fortschreitendem Konflikt, und das scheint auch so eine menschliche Eigenart zu sein, man gewöhnt sich an eine gewisse Normalität. Jetzt ist es halt einfach so. Die Ukraine flackert, wir haben einen anderen Konflikt, wo wir immer wieder Protestaktionen in Zürich sehen und wir gehen um damit. Also wir lernen, wie damit umgehen.
Ja, eine Katastrophe jagt die nächste. Es erinnert mich jetzt gerade, wo es ganz etwas anderes ist, an Naturkatastrophen diesen Sommer, wo das Erdbeben, dort Überschwemmung, das und Ende Sommer. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was eigentlich alles passiert ist. Wo überall, wie viele hundert Leute gestorben sind. Es passiert so viel, man kann es irgendwie gar nicht mehr richtig erfassen.
Ja, und ich finde auch so aus der Perspektive, was hast du für einen Jahrgang, wenn ich frage?
89.
Ich bin 75. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, in meiner Kindheit war es eine Realität gewesen, dass du in gewisse Länder nicht hast können reisen und Leute nicht haben können ausreisen. Und wenn wir Päckchen geschickt haben, dann haben wir das Doppelte müssen rein tun, wenn wir gewusst haben, dass der Grenzer die Hälfte rausnimmt, so quasi. Und diese Sachen vermitteln, oder Berliner Mauer, was das geheissen hat. Also unüberwindbare Sachen zu Zeiten von EasyJet, wo ich im Internet jetzt irgendwie für 64 Franken einen Flug irgendwann hinbuche. Ich glaube, dort sind wir auch so in einem Gap drin, wo ich auch so als Geschichtslehrer manchmal gedacht habe, es gelingt mir nicht mehr, zu vermitteln, was wie war. Und dass die Einschränkungen und die Katastrophen früher auch durchaus eine Realität gewesen sind. Oder ich habe so Erinnerungen, den Fall von der Berliner Mauer. Oder was mir so eingefahren ist, ist die Hinrichtung von Nicolae Ceausescu. Das Standgericht, das erste Mal sieht man, dass der Despot einfach erschossen wurde. Du bist vom Fernsehen und hast gefunden, wow, oder? Heute im Internet kann ich mir die Katastrophen aussuchen, die ich gerade auf mich einrisseln will. Also, ich glaube, so die Informationsflut ist auch ganz anders.
Das ist eine ganz neue Herausforderung, um mit dem umzugehen. Ich möchte noch das Feld ein bisschen auftun. Du bist ja von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Bis jetzt haben wir vor allem über Antisemitismus geschwätzt. Und mich nimmt der Unterschied noch Wunder zwischen diesen zwei Diskriminierungsformen. Ich habe das Gefühl, vielleicht meine Analyse ist, bei Rassismus geht es oft um eine Abwertung, um ein schlechter Machen von rassifizierten Menschen. Und bei Antisemitismus geht es fast immer um irgendwelche Verschwörungen, um Kindermörder, um Brunnenvergifter oder eben die Juden und die Jüdinnen ziehen im Hintergrund die Fäden und kontrollieren die Medien und die Macht. Also es ist eher so etwas bei Antisemitismus, so Angst nach oben, so man wird kontrolliert von einer geheimen Macht und bei Rassismus, es abwerten, die Menschen sind schlechter, sie sind dümmer. Früher hat man gemeint, People of Color haben kleinere Hirne als Weisse. Wie siehst du das? Was ist der Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus?
Es ist eine intellektuelle Frage in dem Sinn, wo ich finde, es mag Stereotype Unterschied geben. Und eines wird sicherlich Denkrichtung sein, dass man der jüdischen Gemeinschaft immer so etwas, das wäre wieder das Soziale nicht. Oder man ist neidig, weil man es irgendwie unterstellt, Seile zu ziehen oder wirtschaftlichen Erfolg zu haben, weil auch immer wieder rund um Rassismus ist es mehr so Kolonialisierungsstereotyp oder der weiße Mann, der ausbeutet hat und uns schlecht gemacht hat. Ich würde dort so ein bisschen mal auch argumentieren. Antisemitismus ist sicherlich ein Phänomen, und das zeigt die Forschung, das gibt es seit der Antike. Ob es Rassismus auch seit der Antike gibt, weiß ich nicht. Es ist aber auch schwierig, Antisemitismus und Rassismus zusammenzudenken, weil der Begriff Rasse ja sehr, sehr antisemitisch ja konnotiert ist. In dem Moment, wo man eben die sogenannte jüdische Rasse konstruiert hat und mit biologizistischen Argumenten versehen hat, hat man ja wie mental auch so den Weg bereitet, um eben etwas auszulöschen, auszutilgen, wegzutun, oder? Ich glaube, beide Formen sind gesellschaftlich schädlich. Und für beide Formen muss die Zivilgesellschaft wie auch eine Antwort probieren, bereitstellen. Und die Antwort ist nicht zu jeder Zeit genau gleich, weil die beiden Formen nicht jeder Zeit gleich virulent sind. Also, ich weiche ein bisschen aus, merke ich. Ich habe ein bisschen Mühe damit, die beiden Sachen abzugrenzen. Und dann wieder wie auch so mit unserem intellektuellen Check denkt, sagen, haben wir es mit Rassismus zu tun oder haben wir es mit Antisemitismus zu tun, sondern würde dann sagen, hey, gehen wir wieder von der Betroffenheit aus. Jemand, der antisemitische Argumente ausgesetzt ist oder jemand, der rassistische Angriff ausgesetzt ist, es ist same, es ist ein Mensch, der angegriffen ist. Und der Mensch an sich hat jetzt Recht in seiner Würde verstanden zu werden. Natürlich ist es für uns wichtig, als Interpretament oder als Analysemittel über Rassismus und Antisemitismus zu reden, dass man so quasi den Blick dafür hat, aus der Betroffenheitsperspektive, glaube ich, ist relativ egal. Und da kommt ja noch wieder das dazu, wo du wie es sagst, jüdische Menschen sieht man es per se ja nicht an. Es hat aber auch Zeiten gegeben, wo man genau eben gefunden hat, man sieht sie genau an, oder? Und People of Color ist eben People of Color, das ist dann nochmal etwas anderes. Ich glaube, für die Stiftung ist es einfach wichtig, dass man die Würde des Menschen eben hochhaltet und dort in die Bresche springt, wo eben die Würde in irgendeiner Form gefördert ist. Sagen jetzt die Argumente rassistischer oder antisemitischer Natur. Weil man glaubt wirklich als demokratische Gesellschaft die Aufgabe hat, den Schutz von allen sozusagen zu garantieren und eben für die auch die einzustehen und sagen, hey, das geht nicht.
Es wäre eigentlich jetzt schon ein schönes Schlussplädoyer gewesen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich möchte fragen. Und zwar, eben wenn man so von Antisemitismus und Rassismus, wenn man das unterscheidet, auch Juden und Jüdinnen, die da leben, werden jetzt zum Teil aufgefordert, sich von irgendwelchen Aktionen von der israelischen Armee oder vom israelischen Staat zu distanzieren, wo es vielleicht zum Teil gar noch nie in Israel waren. Umgekehrt geht es Palästinenser und Palästinenserinnen gleich mit Distanzierungsforderungen von der Hamas. Also das heisst irgendwie, du hast dich noch nicht distanziert, du musst doch. Vielleicht ist man da aufgewachsen, hat irgendwie überhaupt keine Connections. Also so das, dort ist es dann wieder sehr ähnlich und das bringt uns überhaupt nicht weiter.
Nein, das bringt mich nicht weiter. Mit einem grossen Unterschied, dass Hamas eine terroristische Organisation ist, während der Staat Israel ja doch eine demokratische Staatsform, oder? Und denke, das sind doch noch zwei unterschiedliche Sachen. Ich glaube aber schon, dass wenn man die Betroffenheit hochhaltet, ein Dialog eben zwischen Leuten, die betroffen auf beiden Seiten sind, möglich sein sollte. Und zwar wirklich nicht mit der politischen Brille, dass man jetzt quasi sozusagen den Anspruch hat, den Konflikt in irgendeiner Form zu lösen, sondern dass man eben nochmal den Menschen in den Mittelpunkt stellt und einmal zulässt, wo leidest du, wo leid ich? Und vielleicht gibt es dann sozusagen eine Solidarität im Leiden. Und dann hat man vielleicht schon sehr, sehr viel erreicht, wenn man sich wie zulässt. Was meiner Meinung nach wenig zielführend ist, sind Aktionen, wo man radikale Meinungen vertritt. Weil da bin ich ganz bei dir. Das hilft nicht. Das hilft nicht.
Vor ein paar Tagen habe ich ein Video gesehen, irgendwo auf Instagram oder TikTok, wo ein Palästinenser in einer U-Bahn, glaube ich, in Berlin angegriffen worden ist. Also so der anti-palästinensische Rassismus flammt jetzt auch wieder auf, wie eben auch der Antisemitismus. Wie können wir auf den reagieren?
Also nochmal, ich glaube, beide Formen von Angriff und von Verletzung sind ein No-Go. Und so wie man in Anspruch nimmt und sagt, Gewalttätigkeit gegen jegliche Formen von Leuten muss eine Gesellschaft ganz klar zurückweisen. Und die Reaktion ist die genau gleiche, dass man es verurteilt. Also primär mal der Angriff, wenn eine Frau aus Zivilcourage hilft und sich dazwischen stellt und sagt, hey, das geht nicht. Aber andererseits dann eben auch dort durch die Politik, durch die zivilgesellschaftliche Akteure das Signal aussendet, das dulden wir bei uns nicht. Bei uns gibt es das nicht. Man kann probieren zu reden. Es gibt vielleicht auch mal Formen von Protest, die in einer Heftigkeit sind, wo man eine Korrektur machen muss. Aber alles in allem, es gilt Meinungsfreiheit, aber jenseits von der ist jegliche Form von Gewalttätigkeit ein No-Go. Also, dort sehe ich das wirklich same-same. Also, es gibt keine legitimierte Gewalt gegen Palästinenserinnen und Palästinenser, wie es auch keine legitimierte Form von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden oder gegen People of Color oder gegen niemanden gibt.
Also auf keinen Fall verschiedene Diskriminierungsformen gegeneinander ausspielen.
Absolut nicht. Wenn wir nochmal zu der Stiftung zurückkommen, das ist ja genau das, was die Stiftung wie den Finger drauflegen will und sagen will, nochmal, Würde vom Mensch, die Integrität vom Mensch ist ein hohes Gut. Und das funktioniert, finde ich, in der Schweiz ja gut. Also auch bei all diesen Diskussionen an Universitäten, die wir erlebt haben, die universitären Organe funktionieren. Sie ahnden oder sie gehen dem nach, wenn sie irgendetwas feststellen, wo gegen ihre Academic Honesty verstoßt. Und das, finde ich, kann man auch mal positiv in dem Sinn festhalten. Auch unsere Presse funktioniert. Also ich bin ein Beispiel, ich hocke jetzt da und mache ein Interview mit dir. Wir sehen auch in den Zeitungen, dass die Berichterstattung sich Mühe geben, ausgewogen zu sein, immer wieder andere Leute zur Rede bringen. Und wenn man die Interviews liest, glaube ich, gibt es eine Ebene von der Solidarität, wo man wirklich auch sagen muss, hey, das tut mir als Mensch weh, das will ich nicht. Ich will keine Familie, wo man ein Haus sitzt und nicht rausgehen kann. Ich will keine Familie, wo man ein Shelter sitzt und nicht rausgehen kann. Ich will keine Mutter, wo man ein Kind fürchtet, egal auf welcher Seite. Und wenn wir das ernst nehmen, haben wir vielleicht auch Anknüpfungspunkte, um in einen Dialog zu treten.
Das ist nochmal ein schönes Schlussplädoyer. Das nehmen wir jetzt. Genau. Danke vielmals fürs Interview, fürs sehr Gespräch. Gerne. Für mich ist das sehr spannend und aufschlussreich gewesen. Falls du zuhörst, das auch so findest, leite doch gerne den Link weiter zu dem Podcast und abonniere unseren Kanal. Mein Name ist Simon Jakob, ich bin Chefredakteur von Zürich.ch. Bis zum nächsten Mal.